Schöne Stadt, alles herrlich, wir leben gern hier, Zuzug, alles prima. Brauchst du da überhaupt ein OB oder eine Oberbürgermeisterin? Oder wie ist das eigentlich? Was hat der oder die eigentlich zu tun? Oder ist es egal, wer Oberbürgermeister ist? Das läuft ja in Erfurt. Da kriege ich jetzt schon böse Blicke von zwei Menschen, die den Job haben wollen. Der eine hat ihn, die andere will ihn haben unbedingt. Ist das ein Job? Ist es eine Berufung? Was ist das überhaupt? Oberbürgermeister. Am 15. April wissen wir mehr oder noch nicht. Und viele sagen, ja klar, die Frau Walzmann und der Herr Pausewein, die kommen in die Stichwahl. Andere sagen, nee, da gibt es auch noch andere Komponenten, aber jetzt treffen auf jeden Fall diese beiden Menschen aufeinander und ich freue mich sehr, dass Marion Walzmann und Andreas Pausewein zu Gast im Studio sind. Hallo und schönen guten Tag, schönen guten Morgen.
Morgen. Hallo, guten Morgen.
Frau Walzmann, sind Sie kampfeslustig? Sie wollen den Herrn Pausewein vom Thron, vom geschnitzten Stuhl stoßen. Sind Sie immer noch so kampfeslustig wie vor zwei Wochen?
Ja, natürlich, klar, sonst würde ich ja nicht in den Oberbürgermeisterwahlkampf gehen und mich bewerben um das Amt der Oberbürgermeisterin. Und ich finde, die Auseinandersetzung, die gehört dazu. Das ist ja auch das Salz in der Suppe der Demokratie. Und es ist gut, dass es unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Modelle gibt. Und dazu gehört natürlich die Auseinandersetzung über das, was war und das, wo man hin will. Mhm. Über die Vision, die man für eine Stadt hat.
Haben Sie wirklich das Gefühl, dass es eine Wechselstimmung gibt, dass viele Menschen sagen, nee, den Pausewein will ich nicht nochmal haben. Diese rot-rot-grüne Koalition, Kooperation, das hat nicht funktioniert. Erfurt geht es nicht gut?
Ja, also viele fühlen sich zumindest nicht mitgenommen und auch, dass ihre Themen einfach nicht aufgenommen werden. Und insofern, die mich ansprechen, die sagen schon, also wir würden uns jetzt mal eine Veränderung wünschen. Und 12 Jahre des Arbeitens für diese Stadt haben gezeigt, dass es eine ganze Menge an Potenzial gibt, was man noch besser machen kann. Und das habe ich auch aufgegriffen. Und mir geht's darum, wirklich auch ein Stückchen mehr Puls an den Menschen zu sein, das aufzunehmen, was die Leute bewegt. Und das zeigt mir immer wieder in den Gesprächen vor Ort, dass in den Ortsteilen oder in den Stadtteilen viele sich einfach nicht mitgenommen, übergangen fühlen, ihre Ideen, Anregungen und auch ihre Wünsche nicht ernst genommen wurden. Und ich glaube, da kann man wirklich eine ganze Menge verändern. Ganz konkret in vielen Themen und viele von den Themen habe ich auch aufgegriffen, ob es Sicherheit ist, ob es bezahlbares Wohnen ist, ob es Mitspracherechte von Bürgerinnen und Bürgern sind oder viele andere Dinge, auch Wirtschaftsentwicklung. Und dafür gibt es ganz konkrete Vorschläge.
Ja, und die werden wir besprechen, auch mit Andreas Pausewein, der nehme ich an, großen Respekt hat. Haben Sie diesmal ein bisschen Angst oder Respekt, dass Sie es nicht wieder schaffen?
Ach, ne, wer Angst hat, der darf nie kandidieren als OB. Ne? Nee, Angst habe ich nicht. Die Stimmung ist gut in Erfurt.
Aber woher nehmen Sie Ihre Gelassenheit? 8 Kandidaten?
Frau Walzmann, ja, das ist ja die Frage, ob es im ersten Wahlgang reicht. Das ist, wir müssen jetzt nicht die Welt sich rosa-rot meinen an der Stelle. Natürlich, 8 Kandidaten ist viel. So viel Mitbewerber gab es für den amtierenden OB noch nie. Auf der anderen Seite jetzt haben wir 7 Kandidaten. Da war es auch nur einer weniger. Die Stimmung ist gut. Das merkt man draußen in den Gesprächen. Und ich glaube, die meisten Leute können auch gut einschätzen, was ich die letzten 12 Jahre für Erfurt geleistet habe. Das heißt ja nicht, ja, dass es nicht noch Dinge gibt, die wir in Erfurt noch verändern können, verbessern können. Aber Fakt ist mal eins, diese Stadt steht so gut da in der Geschichte wie noch nie und da kann man auch stolz drauf sein.
Was ist, Frau Walzmann, was denn nun? Also Sie sagen 12 Jahre, war Stillstand, da war gar nichts los und jetzt sagt der Pausewein, ist da alles gut. Also ist das jetzt alles Wahlkampfpolemik oder ist die Wahrheit irgendwo dazwischen? Wo ist denn nur der Punkt, Frau Walzmann, wo Sie jetzt ansetzen und sagen, das darf nicht sein, dass Herr Pausewein weiter OB bleibt?
Ganz einfach. Ich sage mal, das gute Fundament, was gelegt wurde, unbenommen, hat unsere Stadt auch zu dem gemacht. Sie ist schön, sie ist ein Anziehungspunkt für Touristen, für die Einheimischen, die sich wohlfühlen. Aber es ist eben 12 Jahre lang nicht so viel Neues dazu gekommen. Und man kann natürlich werben, man kann sagen, es sind Arbeitsplätze in der Logistik dazu gekommen. Dann sage ich mal, mir wäre es auch lieb, wenn besser bezahlte Arbeitsplätze und hochspezialisierte Arbeitsplätze dazu gekommen wären. Mhm. Oder wenn sich die Lebensqualität auch in anderen Bereichen noch niederschlagen würde mit sanierten Schulen oder Kindertagesstätten oder viele andere Dinge. Wirklich auch das Mitnehmen von Bürgerinnen und Bürgern oder die Akzente, die man in anderen Bereichen setzt, auch sicherheitspolitische Akzente durchaus.
Lassen Sie uns mal eins nach dem anderen. Also Sie haben gesagt, die Ansiedlungspolitik, das ist ja ein großer Kritikpunkt. Also nicht nur Jobs in der Logistikbranche, sondern tatsächlich auch gut bezahlte Jobs. Herr Pausewein, da müssten Sie ja sagen, ja, Frau Frau Weißmann, das stimmt. Ich bin als Sozialdemokrat natürlich nicht nur für den Mindestlohn, sondern auch für gut bezahlte Jobs.
Also es ist doch eine Mehr, dass die letzten Jahre nur Jobs in der Logistik entstanden sind. Während meiner Amtszeit gibt es in Erfurt ein Plus von 16.000 Arbeitsplätzen. 16.000 sozialversicherungswichtigen Arbeitsplätzen. Und wir haben heute in Erfurt mehr Arbeitsplätze im Vergleich zur Vorwendezeit. Und die Masse der neu entstehenden Arbeitsplätze, das weiß auch Frau Walzmann, kann sie nur nicht sagen. Die Masse der neu entstehenden Arbeitsplätze entstehen ja nicht durch Neuansiedlungen, sondern durch Unternehmen, die vorhanden sind und ihr Potenzial ausbauen. Und als ich kam, hatten wir eine Arbeitslosenquote von 18%. Jetzt haben wir noch ein gutes Drittel davon. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen. Und das ist nicht passiert, weil der OB im Rathaus saß und Däumchen gedreht hat. Und das, was noch kommt in den nächsten Jahren, das wird uns eher vor andere Probleme stellen, nämlich vor einem deutlichen Fachkräftemangel, den wir hier und da schon haben. Schauen Sie, wir sind gerade dabei, seit vielen Jahren, das will Frau Weißmann dummerweise nicht, das Gewerbegebiet Urbig zu entwickeln, wo es um Hochtechnologie geht, um hochbezahlte Jobs geht. Da sind wir seit 6 Jahren dran. Da wird es im Laufe spätestens des nächsten Jahres losgehen. Da werden weitere Jobs hinzukommen. Und Erfurt steht wirtschaftlich auch heute so da wie noch nie. Übrigens, was die Qualität angeht, es gibt eine Umfrage, wonach 86% aller Erfurter mit der Lebensqualität in der Stadt zufrieden sind, mit dem Lebensstandard in der Stadt zufrieden sind. Das sind deutliche Werte, die man, glaube ich, in der Deutlichkeit in anderen Städten nicht nochmal sieht.
Also da müssen wir gleich mal reinspringen in das Thema. 15.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, wie Sie immer so schön schreiben, das ist aber nicht Ihr Verdienst, sondern es ist auch die allgemeine Klimalage, die dazu führt, dass man sich in dem Zentrum Deutschlands, im Zentrum Thürings gerne ansiedelt mit, und ich sage es nochmal, der Großteil ist in der Logistik entstanden, Herr Machnik, und Sie haben sich
dann
immer
gebrüstet,
die angesiedelt wurden, und ich sage mal, die 14.000 Beschäftigten im Handwerk warten auch darauf, dass sie Unterstützung kriegen für die Erweiterung ihrer Betriebe, oder die kleinen und mittelständischen Unternehmen würden sich sehr gerne oder würden sich freuen, wenn man ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt, denn auch sie wollen sich erweitern. Und ich habe viele Unternehmensbesuche gemacht und da ist ganz deutlich, wenn man in der Kalkreise war, da ist natürlich die Erweiterungsfrage, bleibe ich hier am Standort in Erfurt, wenn ich mich erweitern will, oder ziehe ich vor die Tore der Stadt, oder nehmen Sie Bornsenf, eine Investition von 26 Millionen ist an Erfurt vorbeigezogen, weil es nicht gelungen ist, den Investor innerhalb der Stadt die Erweiterung zu geben.
Nennen Sie doch einfach mal eine Zahl. Es sind doch die letzten 12 Jahre nicht 16.000 Arbeitsplätze in der Logistik entstanden. Das ist doch eine Mehr. Jetzt sage ich Ihnen noch was. Das Putzige ist ja, wenn es diese Entwicklung gibt, positiv, übrigens auch wieder Schuldenabbau. Erfurt hat die letzten 12 Jahre die Schulden nahezu halbiert. Wenn es die Entwicklung gibt, dann war es aus Ihrer Sicht der allgemeine Trend. Wenn es aber jetzt mehr Schulden geworden wären oder eine höhere Arbeitslosigkeit, wäre ich so eine Garantie gewesen. Also ich meine, da macht man sich ein bisschen einfach. Ich glaube, dass die Entwicklung gut war und dass logischerweise noch ein paar Dinge kommen müssen die nächsten Jahre. Aber führen Sie die Diskussion, die wir immer führen, mal in Gera oder Suhl. Das wäre eine völlig andere.
Nein, wir wollen ja für das Land was Gutes.
Für die Stadt wollen wir was Gutes.
Und für das Land,
wenn es Erfurt gut geht, geht es dem Land auch gut. Und wir wollen für die Stadt was Gutes.
Und deshalb, darf man ein bisschen mehr an auch Engagement erwarten für eine Ansiedlungspolitik. Nehmen Sie doch mal die ECE-City. Wie lange weiß man, dass 2017 der Startschuss für den Knoten gegeben wird? Spätestens seit Herr Müntefering seine Blockadepolitik eingestellt hat und die Signale auf grün gesetzt wurden. Und jetzt weiß man seit mehr als 10 Jahren, 2017 geht der ICE-Knoten an den Start. Wir freuen uns alle und beschreiben, wie viele Leute hier durch Erfurt fahren, ankommen und hoffentlich auch aussteigen und finden, dass man hier was Tolles machen kann. Aber dazu gehört natürlich, dass man auch was vorbereitet. Und die ICE City Ost und auch die ICE City West, die sind im Moment nicht so dargestellt, dass man erkennen könnte, was in den nächsten Jahren so passieren soll.
West, also Ost scheint ja was zu passieren.
Ich würde es gerne mal in einen großen Topf reinwerfen. Was mich mal ärgert, ist, dass man muss im Wahlkampf natürlich zuspitzen. Man muss versuchen, auch der eigenen Klientel zu erklären, wo man gerade selbst gewählt werden möchte. Was mich immer ärgert, ist, wenn man wieder besseren Wissens irgendwelchen Kram behauptet, der schlichtweg nicht stimmt, Frau Weißmann. Sie wissen natürlich, dass jetzt erst dieser Tage die Flächen der ICE City Ost von der Bahn übertragen werden an die LEG, weil es dort jahrelang Schwierigkeiten gab mit der Freistellung dieser Flächen. Hintergrund folgender, man hat natürlich, als die mal belegt wurden mit Güterverkehrsflächen und so weiter, hat man nie gedacht, dass es jemals eine bahnfremde Nutzung dort gibt. Da gibt es Kabelverläufe,
Aber der Umwidmung der Flächen.
Umwidmung der Flächen. Es hat Jahre gedauert, bis die Freistellung seitens des Eisenbahnbundesamtes dort erfolgte. Das gehört zur Wahrheit hinzu, was die unabhängig davon werden wir in dem nächsten Monat, im Mai, werden wir den Spatenstich haben für ein neues Hotel, neben Intercity Hotel. Und da wird es auch im Punkt ICE-CD sichtbar losgehen. Hinter den Kulissen läuft da seit vielen Jahren vieles. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass der Freistaat schon seit vielen Jahren mit dabei ist und auch mit der LEG dort selbst die Entwicklung vorantreibt. Was auch wichtig ist, gerade was ICE-CD Ost angeht, ist, dass wir in den letzten Wochen final den Zughafen gerettet haben. Ich gebe ich ganz offen zu.
Auf Antrag der CDU, ne? Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass wir die Initiative ergriffen haben.
Die Gespräche geführt, wer hat die Verhandlungen geführt, das war nicht die CDU, das war ich. Das war ich. Und ich gebe natürlich auch zu, dass früher mal es Planungen gab, auch seitens der LEG, wo der Zughafen nicht integriert war. Aber ich glaube, gerade für die Kreativwirtschaft ist es wichtig, dass er erhalten bleibt, dass er dort wachsen und gedeihen kann und wir irgendwann in einigen Jahren die Zughafenflächen verkaufen können. Was die ICE West angeht, da haben wir nun vernommen, auch offiziell, dass es offensichtlich einen Vertrag gibt zwischen LEG und Eigentümer, was den Verkauf der Flächen angeht, wo allerdings eine Formulierung drin ist, dass der rückabgewickelt werden kann, wenn der Thüringpark nicht erweitert wird. Und da sage ich, Kopplungsgeschäfte sind verboten. Ja? Und deswegen gibt es sowas nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass es zu keiner Entwicklung im Thüringpark kommt. Da gibt es eine Wirkungsanalyse, wir sehen, was bei rauskommt. Aber bezüglich der Kopplungsgeschäfte, die kann es nicht geben.
Okay, gut. Da sind wir aber in dem Punkt sind wir uns einig. Also es darf keine Erpressung von Investoren oder Druck auf die Stadt geben. Kopplungsgeschäfte gefallen mir auch nicht. Aber was Sie hätten machen können, was ich gemacht hätte, sage ich mal ganz deutlich. Sie haben sich bisher kein einziges Mal mit dem Eigentümer der Fläche an den Tisch gesetzt. Und als Oberbürgermeister einer Stadt...
Das ist doch gar nicht wahr, Frau Weißmann. Waren Sie denn dabei bei den Gesprächen?
Als Oberbürgermeister der Stadt...
Das ist so eine rote Linie, die durch Ihren Wahlkampf durchgeht. Sie behaupten pausenlos was nicht untersetzt ist. Natürlich habe ich mit Herrn Krieger schon mehrfach gesprochen. Woher wissen Sie denn,
Herr Krieger ist der Besitzer der
Fläche? Woher wissen Sie denn, dass ich mit Ihnen nie gesprochen habe? Wer schreibt Ihnen sowas auf?
Also das ist doch völliger.
Dann behaupten Sie es doch nicht.
So, ich finde mal andere Fragen. Aber jetzt mal, Kat, jetzt kommen wir nochmal zu den Visionen zurück. Ja. Sie haben vorhin gesagt, na, was soll ich machen? Ich muss ja warten, bis die Entscheidung auf der ICE-City Ostseite getroffen ist. Man muss schon, und das erwarte ich einfach von einem Oberbürgermeister, man muss eine Vision davon haben, was stelle ich mir auf der Fläche vor? Und man kann nicht 10 Jahre zuwarten. Es gibt Arbeitsgruppen des Landes mit allen, wo alle eingebunden sind, IHK, Handwerkskammer, alle Stadt, eine Stadt leitet die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung. Dann wird plötzlich von der Landesseite die übergreifende Arbeitsgruppe aufgelöst. Da hätte ich schon mal dagegen revoltiert und hätte gesagt, so geht das nicht. Wir wollen das ja miteinander auch voranbringen. Aber man muss eine eigene Vorstellung haben. Was will ich dorthin haben? Dienstleistungen, Kongress, Hotels, Wohnung. Was will ich dort haben?
Frau Weißmann, und
es gibt eine Studie, aber daran muss man weiter arbeiten.
Ja, aber da
muss man sich auch ein bisschen festhalten.
Ganz kurz, also das ist wieder, ich erwarte von einer OB der Stadt Erfurt, dass man bei den Fakten bleibt und dass man sich nicht immer alles rauszerrt, wie es einen gerade glaubt, wo man glaubt, es könnte einem helfen. Diese Studie, die Sie gerade kritisieren, was es nicht gibt, das gibt es. Das haben wir im Stadtrat diskutiert, da haben Sie, glaube ich, sogar zugestimmt. Erzählen Sie doch den Leuten nichts vom Pferd, das ist alles da.
Sehr bildhafte Sprache, sehr gut. Die Positionen sind soweit klar geworden, wir wollen ja noch über mehr reden. Also ICE-City-Ansiedlung ist klar, Ihrer jeweiligen Position. Kommen wir mal zu den wichtigsten Themen, der Zuzug. Es ist ja eine große Freude für die einen, dass Erfurt wächst und da sieht man ja, es kommen viele Touristen, es wollen Leute, es ist kaum noch möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und jetzt die Frage, müsste man den Zuzug nicht eigentlich stoppen? Die lässt sich ja nicht irgendwie machen. Es ist ja nicht mehr wie früher, Wohnberechtigungsschein, sondern es gibt Zuzug. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir es hin? Kann eine Stadt bezahlbaren Wohnraum schaffen und das Klima? Das scheint ja ein großes Problem zu sein. Bezahlbarer Wohnraum in Erfurt.
Vielleicht ganz kurz, Herr Rose, eine Vorgeschichte mal, weil Sie gerade sagen, kann man es regulieren? Nee, man kann es nicht regulieren. Mhm. Wir konnten den Wegzug in den 90er Jahren nicht eindämmen und jetzt können wir auch den Zuzug nicht eindämmen. Nur ein Beispiel nennen. Es war noch kurz vor der letzten Landtagswahl, da war Christian Karius noch Bauminister und hat Christian Karius mal alle Bürgermeister und OBs größerer Thüringer Städte eingeladen auf die Messe und da wurde schon da diskutiert über die Frage sozialen Wohnungsbau und Stadtentwicklung und so weiter und so fort. Und weil es damals schon
Sie
so
war. Sie wollen aber nicht das Problem jetzt auf Herrn Karas abwälzen,
oder? Nee, ich will Ihnen ganz gut, das war ein wichtiger Termin, Gottes Willen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Und da ging es speziell auch um den Fall Apolda Jena. Und da meldete sich Rüdiger Eisenbrand, der Bürgermeister von Apolda, und sagt, er versteht die Welt eigentlich nicht. Er hat leerstehende Häuser in Apolda mit günstigen Mieten, während in Jena die Mieten extrem hoch sind. Die Bahnverbindung Apolda-Jena ist nicht schlecht. Studenten haben Semesterticket. Und er hat dann die Frage gestellt, warum die Studenten trotzdem nach Jena ziehen wollen und nicht nach Apolda. Und die Erkenntnis ist zum Schluss, man kann solche Zuzugs- und Prozesse nicht kontrollieren. Wenn die Leute in eine Stadt ziehen wollen, dann kommen sie rein. Und das erleben wir ja auch in Erfurt.
Durch Verkehrsinfrastruktur, das wenn jetzt Halle besser angeboten wird an Leipzig.
Mag ja sein, aber ich sag mal, das spricht ja auch wieder für Erfurt, weil die Infrastruktur ist natürlich hervorragend. Die Leute ziehen in die Stadt hinein. Jetzt haben wir ein paar Schrauben, an denen drehen wir müssen. Und an denen müssen wir drehen. Zum ersten war es natürlich so, dass wir auch Rückbau durchgeführt haben. Auch in den 90er Jahren, selbst in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende. Ich muss aber zur Rechtfertigung oder zur Ehrenrettung der damals Verantwortlichen sagen, die Zahlen waren völlig andere. Man hat uns vorhergesagt, fürs Jahr 2035 unter 160.000 Einwohner. Jetzt wären es wahrscheinlich 240.000.
Alles da, aber soweit.
Zwei Säulen. Erstens sozialer Wohnungsbau. Wir werden nach meinen Vorstellungen im Stadtrat dieses Jahr beschließen, dass zum Stichtag X 20% aller Wohnungen, die in Erfurt gebaut werden, Sozialwohnungen sein müssen. Und zwar völlig egal, wo sie entstehen. Völlig egal, ob sie im Norden, im Süden, im Osten, im Westen oder in der Altstadt entstehen. Da muss man aber einen Stichtag setzen und logischerweise auch das den Investoren entsprechend mitteilen, sodass sie ihre Planung entsprechend machen können. Also wenn jemand morgen anfängt mit Bauen, kann ich nicht heute sagen, wenn er anders kalkuliert hat, bitte 20%
Sozialwohnung. Da müssen wir gar nicht streiten. Da sagt Frau Weißmann bestimmt ja, machen wir, oder?
Nee, da sagt sie nein.
Nein, da sage ich, die 20% sind unrealistisch, weil sie dafür keinen Investoren finden werden. Aber sie zäumen das Pferd ein bisschen von hinten auf und sagen immer der Zuzug und so weiter. Man muss ja mal gucken, was ist gewünscht? Bezahlbarer Wohnraum, ganz klar. Wir platzen aus allen Nähten, die Leute wollen nach Erfurt ziehen, die werden sich auch nicht dran hindern lassen und Apolda ist auch nicht Erfurt. Insofern kann man vielleicht in anderen Städten werben, aber Erfurt hat schon einen Anziehungspunkt und es fehlen wirklich freie Wohnungen, die auch eine Möglichkeit bieten, innerhalb der Stadt umzuziehen. Wir haben Singles, wir haben Familien, wir haben eine älter werdende Generation, alle haben ihre Wohnansprüche und nicht jeder findet die passende Wohnung und vor allen Dingen haben wir auch eine ganze Menge Menschen, die sich Wohnen nicht so einfach leisten können. Mhm. Bei steigenden Mietpreisen muss man was tun und gerade im mittleren Preissegment, muss man eben Wohnraum schaffen. Man muss mindestens immer 1000 freie Wohnungen haben. Das heißt, es muss mehr gebaut werden an Wohnungen. Mhm. Ich sage mal, bei der COWO haben wir ganz deutlich gesagt, der gemeinwohlorientierte Auftrag der COWO ist eben gerade für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbare Wohnungen vorzuhalten. Und lieber Herr Bausewein, da haben Sie nur gerade mit Ihrer Gewinnabführung der COWO, die den städtischen Haushalt immer alimentieren soll, den falschen Schritt gesetzt. Die COWO soll bauen, sie soll Wohnungen schaffen, sie soll sanieren. Und wir müssen darüber hinaus natürlich, dazu braucht es ja auch Geld, und darüber hinaus brauchen wir natürlich auch bezahlbare Angebote, also, doch anders. Wir bieten an einen Kinderbaulandbonus, dass wir gerade jungen Familien auch einen Anreiz schaffen wollen, indem wir vergünstigen den Kauf von städtischen Grundstücken, indem pro Kind 10% des Kaufpreises ersetzt oder eben verbilligt werden, aber auch das auf Eigentumswohnung bezogen und Familien wünschen sich natürlich auch das kleine Häuschen am Rande der Stadt oder in den Ortsteilen und auch da ist viel Möglichkeit. Das ist ein Punkt und Familienbaugebiete ist auch ein Punkt, über den man nachdenken kann. Und man muss im mittleren Preissegment eben Bewegung schaffen, damit auch anderer Wohnraum dann frei wird.
Also gehen davon aus, dass ganz kurz, auch da muss man gut, dass wir können. Nein, auch da stimmt wieder die Hälfte nicht, Frau Walzmann. Pro Jahr werden in Erfurt seit Jahren 700 bis 800 Wohnungen gebaut. Wir fangen mit dem Wohnungsbau, der läuft, fangen wir den Zuzug formal ab. Im Stadtplanungsamt liegen 25 B-Pläne vor mit 6.500 Wohnungen. Es wird gebaut. Also von der Anzahl her müssen wir nicht viel mehr bauen. Auch das wieder eine Mehr, die sich hier verbreiten. Das Problem ist nur folgendes, dass die Wohnungen, die jetzt gebaut werden, vor allem im höheren Preissegment gebaut werden. Mhm. Also es werden keine Wohnungen gebaut, die extrem günstig sind. Wir haben gewisse Umzugseffekte. Menschen ziehen aus günstigeren Wohnungen raus, in teure hinein, dadurch werden andere frei. Das wird aber nun nicht mehr funktionieren die nächsten Jahre. Deswegen brauchen wir sozialen Wohnungsbau und natürlich müssen die Investoren das mit kalkulieren. Was sie wieder mal vergessen haben zu erwähnen, es gibt auch Fördermittel für sozialen Wohnungsbau. Die gab es früher, als es noch eine andere Regierung gab, nicht im Freistaat. Die gibt es mittlerweile. Das muss seitens der Investoren mit einkalkuliert werden. Was die KOWU angeht.
Gewinnabführung 1 und warum werden sie
da komme ich jetzt zu. Die KOWU führt im Jahr 500.000 Euro Gewinn ab.
Sie wollten eine Million,
Frau Walzmann, ich habe die KOWU gerettet. Als ich OB wurde,
Sie, ich dachte, das war der
mit Herrn Herrmann also. Und den Aufsichtsrat, als ich OB wurde, 319 Millionen Euro Schulden, Sanierung stand nahe Null, die Firma kurz vor der Insolvenz. Da gab es Teile der CDU-Fraktion, die wollten die Reste der KOWU komplett verkaufen. Das vergessen Sie leider heute manchmal. Die KOWU stand einige Tage oder einige Wochen vor der Insolvenz. Wenn wir damals nicht die 5.100 Wohnungen verkauft hätten, wäre sie Insolvenz gegangen. Und es gab maßgebliche Persönlichkeiten in der Union, die wollten die KOWU komplett verkaufen nach dem Motto Dresden, da machen wir uns schuldenfrei. Das haben wir nicht getan und das ist heute gut so. 500.000 Euro Ausschüttung. Jena hat vor Jahren die Wohnungs...
Würden Sie im Nachhinein sagen, dass es in Ordnung war?
Die KOWU nicht zu verkaufen? Die Rettung der KOWU war natürlich in Ordnung. Okay. Und wir haben ja auch in dem Stadtrat, damals war ich nicht Mitglied im Stadtrat, aber da stehe ich voll dahinter, erreicht, dass es keine Gewinnausschüttung für viele Jahre an die Stadt gab.
Und jetzt sage ich noch was,
ne?
Und sage ich noch was, und was die Gewinnausschüttung angeht. Die Stadtwerke, die Wohnungsgesellschaft in Jena ist integriert worden in die Stadtwerke. Wissen Sie, was die im Jahr ausschütten mit der Hälfte der Wohnung? 10 Millionen. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen, bevor
sie das irgendwelche... Also muss ja nicht nur weil jeder...
Also 10 Millionen ist eindeutig zu viel. Okay. Aber wir haben die 500.000 Euro damals eingeführt, auch um diverse Leistungen der Stadt zu erhalten, die sonst aufgrund einer schwierigen Haushaltslage in einigen Jahren nicht zu erhalten gewesen wären. Und da reden wir über kulturelle Angebote, da reden wir über Sozialleistungen, allesamt im freiwilligen Bereich. Und ich denke, dass die 500.000 Euro angemessen sind. Stellen Sie sich vor, die KOWU mit ihren Wohnungen wäre komplett im privaten Besitz. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ein privater Eigentümer nur in Anführungsstrichen 500.000 Euro ausschütten lassen würde. Mhm. Und wie gesagt, ich
aber jetzt mal an der Stelle nochmal ein Cut, denn das will ja keiner. Die KOWU macht einen guten Job, wir wollen sie auch unterstützen, aber sie soll ja gerade noch mehr in diesem Segment tun. Sie soll auch selber Bau voranbringen. Investieren. Und wenn dann in ihrem Plan steht, dass sie erheblich neue Schulden aufnehmen muss, auf der anderen Seite aber eine Gewinnabführung an die Stadtleistung, dann beißt sich das
die Katze in den Schwanz. Ich weiß, die Zahlen haben sie auch wieder nicht präsent. Die KOWU hatte einen Schuldenstand von 319 Millionen Euro. Sie liegt aktuell bei 60 Millionen Euro. Sie ist eines der gesündesten deutschen Wohnungsunternehmen. In meiner Amtszeit ist sie zu dem gesunden Unternehmen geworden. 260 Millionen Euro Schulden abgebaut. 260 Millionen Euro. Das ist doch mal eine eindeutige Ansage. Und der Plan geht...
Und die eindeutige Ansage finden Sie auch in dem Plan, der ja jedes Jahr auch vorgelegt wird, im Werkausschuss diskutiert wird, ganz klar deutlich ist, wann der Pfad dahin kommt, dass man Schulden aufnehmen muss, auch jetzt schon
wieder investieren muss. Das ist nochmal so. Reden Sie doch mal mit einem privaten Unternehmer, der investiert.
Herr Bausewein, weichen Sie nicht aus. Es macht keinen Sinn, wenn man eine Gewinnabführung an die Stadt leistet, im gleichen Atemzug Schulden reinschreibt zur Aufnahme.
Frau Walzmann, wir können über Zahlen reden. Aber wir können mal darüber reden. In elf Jahren Schuldenstand minus 260 Millionen. In elf Jahren. Und eine Ausschüttung in den letzten Jahren von jährlich 500.000. Das sind doch eindeutige Zahlen. Die sollten Sie auch mal in Gänse benennen. Nicht das, was immer
gerade. Und dazu beigetragen haben auch Verkäufe von Wohnungen durch die KOWU.
Die KOWU hat verkauft.
Die KOWU hat verkauft.
Könnte sie nicht jetzt aufhören zu verkaufen? Könnte sie nicht aufhören, jetzt viele Stücke zu verkaufen?
Das wird, gut, ich sag mal, jedes Unternehmen wird immer irgendwann auch mal Dinge verkaufen müssen, andere Dinge dafür neu schaffen müssen. Okay. Die KOWU wird ja auch jetzt offiziell einsteigen, wieder in den Wohnungsneubau. Übrigens, das betrachte ich als eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt in dieser Stadt. Morgen geht es symbolisch los. KOWU Neubauten, Tallinner Straße, die ersten Neubauten der KOWU seit 30 Jahren.
Soweit klar, die Position
vielleicht zum Wohnen. Können Sie also das Bauschild auch vielleicht enthüllen?
Das sicher, haben wir extra
aufgeschoben.
Und vielleicht noch was, neben diesen 20% Sozialwohnungen. Es wird wird noch einen weiteren Vorschlag geben, dass wir für junge Familien kommunales Bauland für bis zu 75% günstiger abgeben.
Moment, das ist das Familienmodell von
Frau Genau, Wolfsmann, das, was wir in den Stadtrat eingebracht haben.
Das machen Sie dann zusammen jetzt, oder was?
Ja. Also bis natürlich mit der Wertabschöpfungsklausel für den Fall, dass die Häuser später verkauft werden. Aber wir müssen es auch Menschen ermöglichen, mit einem normalen Einkommen wieder in Erfurt bauen zu können. Das ist derzeit bei den Zuzug.
Und man muss es auch ermöglichen, dass die Genossenschaften zum Zug kommen.
Also die können auch zum Zug kommen.
Ich habe in den Diskussionen immer wieder vernommen, dass die Genossenschaften viel mehr auch einbringen wollen und bauen wollen. Und dass es die Zeiten, die sie benötigen, um mit ihren Bauvorstellungen zum Zuge zu kommen, viel zu lang sind.
Aber warum?
Also da gibt es bei der Entwicklung von Flächen, die im Eigentum stehen, der Genossenschaften relativ lange Zeit.
Reiter. Wir kennen alle Erfurter
Genossenschaften. Nehmen Sie die WBG-Einheit. Ne?
Und wieso kommen die nicht zum Zuge, wenn sie bauen wollen? Das ist doch, warum sollten die nicht zum Zuge kommen?
Lange Genehmigungsverfahren.
Die Stadt hat daran ein großes Interesse, dass
also
gebaut wird.
Ich habe gerade Genossenschaften. Herr Bausmann sagt, wir sind auf einem guten Weg, das läuft. Frau Walzmann sagt, da
ich
muss
sage,
mehr getan werden.
Es gibt noch eine ganze Menge, was man ausschöpfen kann. Und wie gesagt, dass die Schwierigkeit ist, den passenden Wohnraum und die Wohnmodelle auch zu ermöglichen in dieser Stadt und nicht nur Bauträgermodelle, sondern ich finde auch viel mehr bauträgerfreies Bauen sollte in Erfurt ermöglicht werden.
Und Sie sagen, auch der Markt reguliert das dann? Ist es?
Na, der Markt alleine nicht. Deshalb haben wir ja die KOWO als gemeinwohlorientierte Gesellschaft der Stadt, als Eigenbetrieb der Stadt. Die ist extra dafür da. Aber der Markt alleine reguliert es nicht, dass Investoren sich entscheiden, 20% Sozialwohnungen zu bauen. Selber in ihrer eigenen Stadtratsvorlage, Bewertung ist ja drin, dass man das für höchst fraglich hält, diese Zahl von 20%.
Wir müssen also die Unternehmen dazu verpflichten, anders wird es nicht funktionieren.
Okay, also wir haben es verstanden, Baulandmodell, sagt Herr Bausewein, ja, 20% sozialer Wohnraum müssen Investoren verpflichtet werden. Frau Weißmann sagt, nee, das funktioniert nicht. Wir werden sehen, wie das läuft. Herr Bausewein, das Thema sanierte Schulen. Aus der Nummer kommen Sie jetzt wahrscheinlich nicht so gut raus, denn das ist ja, scheint mir keine Erfolgsgeschichte, wenn man auf die Toiletten von manchen Erfurter Schulen geht. Sind Sie da nicht dran geblieben oder wie ist das mit dem Sanieren der Schulen? Oder ist das wirklich so ein großer Brocken?
Herr Bausewein hat mir ja auf dem TA-Forum vorgeworfen, ich hätte keine Beispiele dafür. Komischerweise am nächsten Tag kam dann in der Bild-Zeitung eins der klassischen Beispiele,
die ich hier
raue. Ich lese die sonst
Sie kommen immer durch Dinge, die jemand gesagt hat, aber dann oder mit Zahlen. Wir belegen die Zahlen aber nie.
Sie fangen mal irgendwann
an. Also erstmal haben wir die letzten Jahrzehnte auch 90 Millionen Euro in Schulen investiert. Aber Fakt ist eins, es sind knapp 90 Millionen. Fakt ist aber eins, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es jahrelang keinerlei Fördermittel seitens des Freistaates gab. Frau Walzmann, als Sie Verantwortung hatten im Freistaat, als Finanzministerin zum Beispiel, wäre es durchaus möglich gewesen, auch Fördermittel einzustellen für die Schulsanierung. Da stellen wir mal fest, dass es bis vor 4 Jahren maximal 14 Millionen Euro im Jahr gab, die eingestellt waren. Es sind aktuell im Doppelhaushalt 240 Millionen.
Herr Bausewein, jetzt rasen Sie nicht weiter in der Vergangenheit
Ich war von
2009 bis 2010
genau,
Finanzministerin in der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Sie waren letzte Finanzministerin des Freistaates Thüringen.
Da gab es 500 Millionen weniger in der Kasse des Landes. Und jetzt fließen die Steuermittel üppig und Ihre rot-rot-grüne Landesregierung verfrühstückt auch jedes in Ansätze. Und an die Rücklagen denkt man da herzlich wenig. Mag sein, es gibt jetzt mehr Geld, da kann man sich drüber freuen. Das muss man auch gut einsetzen. Da sind auch Investitionsmittel dran. Aber das enthebt Sie ja nicht Ihrer Verantwortung, dass Sie seit 12 Jahren versprochen haben, die Schulen zu sanieren, Kindertagesstätten zu sanieren. Und wenn ich durch die Stadt gehe, sieht man eben das eine oder andere eben doch nicht
also
in Ordnung.
Ich muss mal ganz kurz beschreiben, wir sind kein Fernsehen und Herr Bausewein ist so unruhig, da betet ja fast oder hält das Mikro fest.
Nein, ich brauche gerade meine Kraft ein bisschen, mich zu beherrschen, weil wir halten erstmal fest, Frau Walzmann, dass Sie die letzte Finanzministerin des Freistaates Thüringen waren, die Schulden gemacht hat. Während in meiner Amtszeit die städtischen Schulden halbiert wurden, haben Sie, ich glaube, 800 Millionen damals obendrauf
gepackt. Das hat nun überhaupt nichts mit dem Finanzminister des Landes zu tun. Das ist Ihre typische Masche. Der Zukunft auszuweichen. Hier geht es um die Zielstellung für die Zukunft,
ja,
Herr Bausewein. Sie drücken sich in jeder Debatte um die Zielstellung für die Zukunft.
Dann reden wir mal über die Früchte, über die Schulen.
An Ihren Früchten sollt ihr sie messen. Und ich sag mal so, man stelle sich vor, ich hätte ja Schulden erhöht die letzten Jahre, was wir jetzt von der Diskussion im Wahlkampf hätten. Wenn es gut läuft, war es immer der allgemeine Trend. Wenn es schlecht läuft, war es der es gemacht hat. Was Schulen angeht, wir haben investiert in die Schulen diese knapp 90 Millionen. Fakt ist aber eins, um alle Schulen zu sanieren, haben wir noch 400 Millionen vor der Brust. Wir haben massiv die letzte Jahrzehnt in Kitas investiert. Wir haben durchaus auch große Projekte bei Schulen gehabt. Ich bringe nur ein Beispiel. Marie-Elise-Kaiser-Schule, die Schwesternschule Leipziger Platz, wird nächstes Jahr fertig. Sanierungsvolumen 10 Millionen Euro. Weil das aber noch begonnen wurde zu einer anderen Zeit, als es keine Förderung gab, 10 Millionen Euro, die komplett aus Eigenmitteln gestemmt werden, ohne einen einzigen Euro Förderung für eine Schule, wo die Masse der Schüler eben nicht aus Erfurt kommt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Berufsschulen. Als Schulträger sind sie verantwortlich, das ist nun mal so. Das letzte Jahrzehnt war massiv, die Kitas hatten Priorität in der Stadt Erfurt, da sind wir jetzt auf der Zielgerade und jetzt werden wir uns den Schulen widmen und jetzt bei allen Streit, den wir haben. Eine Sache, die persönlich ist, die richtig gut ist. Ich glaube, dass alle relevanten Fraktionen im Stadtrat, alle relevanten Abgeordneten, also die Radikalinski ist mal ausgeschlossen oder der eine Radikalinski, der ja nie kommt, sind sich darüber einig, dass Schulsanierung, Schulneubau das Top-Thema des nächsten Jahrzehnts sein muss. Und das ist wichtig, weil unabhängig von der OB-Wahl, die da nächste Woche oder diese Woche stattfindet, nächstes Jahr haben wir eine Stadtratswahl. Und da können sich Mehrheitsverhältnisse verschieben. Und da ist es wichtig, wenn es einen Konsens gibt, wenn man sagt, man zieht das konsequent durch in den nächsten 10 Jahren. Aber ich hoffe dann ehrlich gesagt auch, dass wenn die Haushalte aufgestellt werden, das auch alle noch so sehen. Ne? Weil ich sag mal, richtig großen Konsens.
Sie haben Angst, dass Rot-Rot-Grün doppelt dann zur Kommunalwahl. Frau Weißmann, das war jetzt eine nette Umarmung von Herrn Bausewein. Nehmen Sie die an?
Oder durch Schulen muss man wirklich eine gemeinsame Kraftanstrengung machen, okay. Sonst ist das nicht zu wuppen. Aber zu seinem vorhergehenden Gesagten muss man schon noch einiges sagen. Schuldenabbau zu teilen, ja, das, was Sie angeben, die 100 Millionen, die sehe ich nicht. Das ist wesentlich weniger gewesen. Und wenn Sie es nicht schaffen, die notwendigen gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen in den Haushalten zu bilden und selbst Ihre Finanzbeigeordnete schreibt, dass das eigentlich so nicht geht und sich aber regelmäßig großer Kassenkredite bedienen, dann funktioniert das auch nur, weil das Zinsniveau vielleicht jetzt relativ niedrig ist. Aber so kann man natürlich auch ganz geschickt eine Statistik in seine Richtung bringen. Und die Schuldenaufnahme bei den Eigenbetrieben, die haben Sie jetzt ganz galant mit ausgeblendet.
Sie sehen es
die
nicht.
Die gehören auch mit dazu. Ne? Also ich erkenne Anstrengungen an, durchaus. Aber man darf nicht alles zu rosarot malen. Man muss schon auf dem Teppich bleiben und auch wirklich realistisch sein.
Aber Sie sagen eben, Sie sehen es nicht. Dann gucken Sie doch einfach mal in die Haushaltspläne rein. Und
das habe ich getan.
Dann werden Sie sehen, 1. Januar 2006
kann Ihnen die Zahlen
200, nee, ich kann sie auch nennen, ich habe sie auch im Kopf im Gegensatz zu Ihnen, die sie auf dem Zettel stehen haben, 229 Millionen Euro Schulden zum 1. Januar 2006, 1. Januar 2018 126 Millionen Euro Schulden. Das ist ein Abbau von über 100 Millionen. Und wenn Sie das nicht sehen, müssen Sie einfach mal in die Unterlagen reingucken, da steht es nämlich eindeutig drin.
Ja, Sie können aber auch mal auf die Kassenkredite gucken. Sie, oder?
Das, immer so Eigenbetriebe war noch die Frage.
Genau.
Eigenbetriebe investieren auch und klar gibt es da entsprechende Verschiebungen, aber dass wir jetzt die Schuldenlast in die Eigenbetriebe verschoben haben, das ist auch eine Mehr.
Mhm. Eigenbetrieb Schulsanierung, Frau Weißmann, da sagen Sie, das ist in Ordnung?
Man kann das Modell mit einem Eigenbetrieb Schulsanierung machen, aber im Moment ist ja nicht mehr als die Hülle da und die Vergütung des Werkleiters für den Eigenbetrieb Schulsanierung. Spannend wird es ja, womit wird der Eigenbetrieb ausgestattet? Denn wir haben ja immer wieder das Beispiel, dass Eigenbetriebe gebildet für die Sache der richtige Weg sein können. Aber sie müssen natürlich über die notwendigen Finanzmittel verfügen, um letztendlich auch die Substanz zu erhalten, um das wirtschaftliche Agieren zu ermöglichen. Und beim Theater sieht man das oder beim Erfurter Sportbetrieb. Und ich hoffe nicht beim Eigenbetrieb Schule, dass wenn nicht genügend finanzielle Ausstattung da ist, dass man dann die Ziele eben nicht umsetzen kann.
Wie machen Sie das?
Und das ist eine ganz klare Ansage.
Es muss eingestellt werden im Haushalt, das ist doch gar keine Frage. Also es geht um ein paar Säulen, es geht darum natürlich um die Frage Zuwendung des Freistandsfördermittels, es geht um Eigenmittel und die müssen im Haushalt bereitgestellt werden. Und da sage ich ganz ehrlich, da kann ich auch nur bei dem Bereich Schulsanierung dafür werben, dass wir diesen Konsens nicht nur jetzt hinbekommen, sondern auch dann hinbekommen, wenn es darum geht, Haushalte aufzustellen. Ja, also Sie können einen kommunalen Haushalt nur einreichen bei der Rechtsaufsicht, wenn er ausgeglichen ist. Und dann stelle ich mal fest, dass es die letzten Jahre immer sehr einseitig war, was die Haushaltsbeschlüsse anging. Ich kann immer alles fordern in der Öffentlichkeit, aber ich muss zum Schluss auch die Hand heben und vor allem muss ich sagen, wo das Geld herkommt. Ich bin da ganz optimistisch nach diesen Aussagen, die alle in der Öffentlichkeit getroffen haben, dass da niemand mehr von runterkommt, aber die Haushalte müssen logischerweise beschlossen werden und das heißt 26 Stimmen.
Mhm. Und sie müssen natürlich vor allen Dingen auch pünktlich eingebracht werden, denn sie geben eine ganze Menge Geld aus, wenn man erst nachdem das erste Halbjahr des Jahres vorbei ist, einen Haushalt auf den Tisch legt. Das wissen sie ganz genau. Gerade Investitionen Investitionen werden dann doppelt so teuer. Schauen Sie unseren Entwässerungsbetrieb an, einer der Eigenbetriebe, der wirklich super funktioniert. Aber man könnte auch aus dem Geld mehr machen, wenn nicht Ausschreibungen erst zum Halbjahr herausgegeben würden und der Entwässerungsbetrieb selber dann sieht, dass dann die einzelnen Lose dann, weil die Baubetriebe schon ausgelastet sind, dann 200.000, 300.000 Euro teurer werden, weil eben erst spät ausgeschrieben werden kann.
Woran lag das, Herr Bosse?
Wir hatten also jetzt nicht, wir hatten 18, 19 Doppelhaushalt und
ja, aber vorher, gucken Sie 17, doch mal vorher an, was da los ist.
Und so gesehen war es im Januar 18, da der Haushalt bestätigt war, der Doppelhaushalt bestätigt war. Wir hatten zwischendurch eine Phase, wo Haushalte erst später eingebracht werden konnten und demzufolge auch später bestätigt werden konnten. Das hat aber einfach den Hintergrund, dass sie nur Haushalte einbringen können, wenn sie ausgeglichen sind und dass wir zwischenzeitlich eine Phase hatten, wo die Einnahmen gut liefen und die Ausgaben noch viel besser, insbesondere im pflichtigen Bereich. Und das hat sich glücklicherweise aktuell verbessert.
Kommen wir mal zum Thema Investitionen eingestellt worden, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Es wurden Investitionsmittel eingestellt, die dann nicht abgerufen werden konnten, weil es eben so spät war im Haushalt. Und letztendlich die Investitionsquote, wenn man sie sich anschaut, zwar auf dem Papier gut aussieht, aber in der Realität eben nicht eingesetzt werden konnte. Sagen Sie doch mal, was Sie an Investitionen für die Schulen jetzt abgerufen haben in diesem Haushalt.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir das letzte gute Jahrzehnt über 600 Millionen Euro investiert haben. Ne? Das ist auch schon eine ordentliche
Ja, Kurs, die andere
Städte und Gemeinden in der Form nicht geschafft haben, auch nicht schaffen würden.
Also gucken wir in die Zukunft.
Das machen wir auf jeden Fall. Zum Thema Stadtentwicklung. Frau Walzmann, Herr Bausewein, wie wollen Sie es schaffen, eine Durchmischung hinzubekommen? Wir können es natürlich so hinkriegen, dass dann in Süd die Reichen und Schönen oder Halbschönen leben. Dass in Nord, also dass wir eine tatsächliche Durchmischung und keine Ghettoisierung in besserer und schlechterer Stadtteile hinbekommen. Frau Walzmann, ist das ein Ziel oder sagen Sie, ist doch schön, wenn es bessere Wohngegenden gibt?
Nein, also die soziale Durchmischung ist schon ein hohes Gut und ich glaube mal, für den sozialen Frieden ist es auch wichtig, dass nicht irgendwo ein Viertel ist, was abgeschottet für einen besser verdienten Teil oder anderes ist. Aber man muss
natürlich, Entwicklung nicht in die Richtung?
Aber man muss natürlich auch gucken, was man ermöglicht und ich sag mal, auch ein Blick in die Ortsteile an dieser Stelle wäre schon wichtig und gerade da wünschen sich viele verbleiben zu können, gerade jüngere Familien, die bei ihren Familien, die dort ansässig sind und die gerne ihr Häuschen bauen würden, ein Grundstück haben und sie dürfen es nicht, weil keine Entwicklungskonzeption für die Ortsteile, keine Sicherheit gegeben ist. Wir haben jetzt erst wieder einen Fall in Aalach gehabt. Rundherum ist alles bebaut und alles erschlossen und der jungen Familie hat man gesagt, das funktioniert da nicht, weil das Freihalteflächen sind. Also da stehe ich einfach dafür, sich nochmal ganz genau anzugucken, was auch an Erweiterungsmöglichkeiten, an bauträgerfreiem Bauen auch in den Ortsteilen möglich ist und welche Gebiete auch zu erschließen sind. Und dann möchte ich mal eins sagen. Es werden Gebiete immer mit so einem negativen Image belegt. Ich finde, dass im Erfurter Norden wunderbare Gebiete sind, gerade rund um die Geraaue oder dass da zum Beispiel ein Familienwohngebiet oder Wohngebiete erschlossen werden könnten, vielleicht auch ermöglicht, ohne Bauträger dort zu bauen. Und das sind herrliche Gebiete, das sind schöne Gebiete, die ihre Lebensqualität haben. Also ich habe was, wenn man den Norden zum Beispiel so schlecht redet.
Durchmischung.
Das wäre auch schon mal anders gehört. Aber gut, ich bin froh, dass wir in Erfurt keine Gebiete haben, die jetzt, da gibt es andere Städte mit anderen Beispielen, ja, die völlig abgerutscht sind. Aber wir müssen wieder stärker auf eine soziale Durchmischung achten. Und ich sage mal, eine Chance das sind eben genau diese 20% Sozialwohnungen, die man bauen muss, gleichwohl wo in der Stadt Wohnungen gebaut werden. Also nicht nur am Berliner Platz oder am Moskauer Platz und am Roten Berg und am Wiesenhügel, sondern generell auch im Dichterviertel, auch in der Altstadt. 20% der Wohnungen Sozialwohnungen, dass man über die Schiene eine Durchmischung hinbekommt, stärker hinbekommt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, es war vor 8 Jahren eine richtig wichtige Entscheidung, als es darum ging, sich für die Buga zu bewerben, dass wir eben nicht nur gesagt haben, Eger und Petersberg als Buga-Flächen, sondern den Norden der Stadt mit reinzunehmen. Vom Nordpark bis zum Kiliani-Park, die Geraaue. Wir schaffen dort de facto einen neuen Landschaftspark, einen besser gestalteten Landschaftspark für 60.000 bis 70.000 Erfurter. Auch das wird nachhaltig nochmal diese Wohngebiete aufwerten. Und deswegen ist das auch eine richtige Entscheidung. Das ist Stadtentwicklung pur, was man machen kann.
Und, da sind ja auch ganze Mengen Mittel reingeflossen, die in die Geraau reingehen im Hochwasserschutz. Und ja, ich finde, das ist richtig dort, das ist eine richtige Weichenstellung. Es muss aber auch möglich sein für die Bürger, das zu erschließen. Und gerade was die Buga-Flächen im Norden angeht, gibt es ja noch eine ganze Menge Fragen, wie auch die Anwohner das dort genießen können, die Flächen mitnutzen können. Und ich bin da optimistisch, aber vergessen Sie auch nicht, dass eine Buga sich auch tragen muss und dass dazu auch der Petersberg in Ordnung kommen muss.
Bevor wir zur Kultur kommen, das Thema Sicherheit, Frau Weißmann, da setzen Sie ja drauf, habe ich so das Gefühl, steht in erster Stelle der Fokus, das subjektive Sicherheitsgefühl von Angerwache bis zum Teil, wir haben in dem Kandidatenporträt auch lang und ausführlich darüber gesprochen. Das Thema Sicherheit, kommt das an? Jetzt in der letzten Phase des Wahlkampfs, war das richtig, auf das Pferd zu setzen?
Was heißt auf das Pferd setzen? Ich habe das aufgegriffen, was die Bürger bewegt. Und es geht nicht nur um subjektive Sicherheitsbefinden, sondern es geht um objektive Fakten. Und da sagen mir die Bürger immer wieder, an der Stelle muss viel mehr getan werden. Und Herr Bausewein, Sie haben bis zum Oktober 2017 noch behauptet, das würde sich alles nur in dem subjektiven Bereich abspielen. Und wir hätten keine schwierigere Entwicklung. Wir haben eine Zunahme der Wohnungseinbrüche. Wir haben von 2011 bis 2016 eine Zunahme der Kriminalität in Erfurt. Das spüren die Menschen. Und wenn sie das Gefühl haben, sich nicht frei und sicher bewegen zu können,
können
Sorgen haben.
Können Sie kurz die Zahlen sagen, wie Zunahme der, wo haben Sie das?
12, ja, das ist die Statistik, offizielle Statistik, 2011 bis 2016, Steigerung von 12,9%.
Gibt es da eine Zahl zu?
Da gibt es die Zahlen zu und heute können Sie die, habe ich ja eben gesagt,
12,9%. Nee, in Zahlen.
Ja, Sie können das bei den Wohnungseinbrüchen, die in der Kategorie bis 300 Wohnungseinbrüche zugenommen haben, messen. Sie können das auch in anderen Zahlen messen und Sie können auch in der Feststellung der Polizei der Einstufung von drei Schwerpunktbereichen in Erfurt zu gefährlichen Orten, wo eine durchschnittliche Belastungszahl ja Voraussetzung Thema ist für Anna, die ein. Und ich sag's ganz deutlich, wenn in der Warschauer Straße 14 Leute sagen, also wir wollen das nicht, dass hier ständig im Rauschgift gehandelt wird und dort 2 Kilo Marihuana gefunden worden, großer Polizeieinsatz, dann ist das nicht gefühlt, sondern es ist real. Und wenn auf dem Anger oder in der Bahnhofstraße Drogen gedealt werden, dann ist es auch nicht gefühlt, sondern real. Und wenn Konflikte, Messerstechereien, Raub, Diebstahl auf dem Anger stattfinden und in anderen Gebieten, dann ist es auch nicht nur gefühlt, sondern real. Dann muss man was tun. Und wenn man das herunterspielt, dann erreichen sie eben, dass die Menschen sich nicht ernst genommen fühlen.
Also ich will, gar nichts herunterspielen. Ja. Aber ich weiß, das hören Sie jetzt nicht gerne, Frau Weißmann. Aber in Ihrer Zeit als Ministerin wurden bei der Thüringer Polizei 400 Stellen gestrichen. In Erfurt 40. Also das Thema scheint vor 5 Jahren noch nicht so Ihr Thema gewesen zu sein. Das hätten Sie verhindern können. Erst die folgenden Minister mit Poppenhäger und Meyer haben dafür gesorgt, dass der Abbaupfad gestoppt wurde. Und Georg Meyer hat weitere Polizeistellen geschaffen. Plus bis die fertig ausgebildet sind, dauert es eben dann ein paar Jahre. Und das gehört doch mal zur Wahrheit dazu. Hätten Sie dieses Thema vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren schon als wichtig betrachtet, hätten wir doch die Stellen nicht streichen müssen. Das waren doch Sie mit Ihren damals vorhandenen
Mehrheiten. Herr Bausewein, wir gehen jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Ja, wieder ein Punkt. Eine Finanzministerin streicht keine Stellen. Und in dem einen Jahr schon gar nicht. Und 2009 war die Sicherheitslage auch eine andere als
Sie. Sie waren auch Staatskanzleiministerin und Sie haben das alles mitgetragen. Und damals war
die Sicherheit. Jetzt suchen wir wieder den Ausweg.
Gucken Sie heute mal die Zahlen an von Minister Meyer. Der wird Ihnen heute sagen, dass die Kriminalitätsrate in Thüringen rückläufig ist.
In Thüringen, Herr Bausewein.
Ich weiß, das passt Ihnen nicht in der Konzeptreihe. Ich glaube, dass man natürlich Dinge angehen muss und was für Probleme gibt, dass man da nicht zuschauen kann. Aber ich glaube auch, das A und O ist Präsenz auf der Straße. Wir brauchen wieder hier und da mehr Polizei auf der Straße. Wenn die Leute einen Uniformierten sehen, dann erhöht das auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Und da hat man einfach mal in der Stadt Erfurt mehr. Und dank ihren Agieren unter anderen sind es weniger geworden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das sollten Sie vielleicht mal auch in Gänze sagen. Das Zweite ist, ich will ja bestimmte Dinge nicht kleinreden, aber gerade in Sicherheitsfragen führen Sie gerade massiv Wahlkampf der AfD. Sie und
das
Herr Müller nehmen sich an der Stelle nicht
viel. Das weise ich auf das Entschiedenste zurück,
Herr Bausewein. Das werden Sie am Sonntag sehen,
Frau Weißmann. Das lasse ich mir von Ihnen auch nicht vorwerfen.
Das werden Sie am Sonntag sehen, wie Sie Herrn Müller geholfen haben.
Ach. So ein Quatsch.
Das ist ziemlich hart.
Sie haben massiv Vorschub für Populismus geleistet, indem Sie die Sorgen der Bevölkerung nicht ernst nehmen, indem Sie es wegdiskutieren. Und wie gesagt, Ihr Radiointerview vom Oktober 2017, wo Sie sagen, das ist ja mehr oder weniger alles nur Einbildung, das geht überhaupt nicht.
Das habe ich so nicht
gesagt. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sich sicher und wohlfühlen und dass die Stadt sauber und ordentlich ist. Und dazu habe ich meine Vorschläge eingebracht, was man tun kann. Man kann eine kommunale Stadtpolizei aus dem kommunalen Ordnungsdienst heraus entwickeln. Man kann mit einer Angerwache für mehr Sicherheit auf dem Anger sorgen. Und wenn Sie auch pauschal ständig gegen den Vorschlag von Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Plätzen sind, die Bürgerinnen und Bürger haben da schon mehrfach positiv gesagt, wir würden uns das wünschen. Und nicht nur um präventiv etwas zu tun, sondern eben auch um Verbrechen aufklären zu können. Und noch eins dazu, es bildet sich auch keiner ein, dass mafiöse Strukturen in dieser Stadt vorherrschen. Da sind wir auch nicht dran schuld, das will ich auch sagen. Und last but not least, die Drogenproblematik, die haben Sie ganz unter den Teppich gekehrt. Sie haben sie so lange unter den Teppich gekehrt, bis aus den Schulen auch wirklich der Hilferuf kam. Und wir gesagt haben als CDU, da muss man sowohl repressiv, aber vor allen Dingen auch helfend eingreifen, dass wir diese Situation, dass wir diese Problematik in den Griff kriegen. Und last but not least, die letzten Vorschläge zur Verbesserung der Situation, gerade bei der Bereitschaftspolizei, das waren die Anträge der CDU im Landtag. Also jetzt bleiben wir mal hübsch auf den Teppich und dann gucken wir mal, wie die Situation wirklich war und wie sie jetzt wirklich ist und dass mehr Bereitschaftspolizei im Moment auch eingesetzt wird in Erfurt, Personaldefizite ausgeglichen werden, hat damit zu tun, dass ich das Thema auf das Tablett gebracht habe.
Dass Sie mir Populismus vorwerfen, also es ist ja damit auch Ihres Wahlkampfes, den Sie führen. Na, mir fällt ein Vergleich ein, den nenne ich aber nicht. Ne? Also wenn hier einer populistisch ist seit Wochen und die Stadt schlecht redet und Dinge behauptet, die nicht stimmen, dann sind sie es. Ich habe sie eben auch ausreden lassen. Was die Frage angeht der mafiösen Strukturen, ja, die haben wir. Aber wie wollen Sie bitte schön mit dem Stadtordnungsdienst mafiöse Strukturen bekämpfen?
Das habe ich nicht
dafür
gesagt.
Dafür gibt es tatsächlich, doch, Sie sagen,
die Landespolizei muss entlastet werden, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann und der Stadtordnungsdienst kann sie
entlasten. Ich weiß, das passt jetzt wieder nicht, ne? Fakt ist mal eins, es gibt bestimmte Formen von Kriminalität, für die ist die Polizei verantwortlich. Die Ermittlungsbehörden des Landes oder Bundes eben nicht die kommunalen. Und was sie mit ihrer Stadtpolizei erzählen. Frau Walzmann, das ist eine Mehr. Natürlich könnte man darüber nachdenken, sowas zu schaffen, aber erst, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Freistaat andere sind. Mit dem gegenwärtigen Ordnungsbehördengesetz und Polizeiaufgabengesetz ist das schlichtweg nicht möglich. Haben Sie im Landtag einmal einen Antrag gestellt, der es ermöglichen würde, dass so eine Stadtpolizei einzuführen ist? Sie ist derzeit nicht möglich. Nur mal, dass die Hörer mal wissen, was die Kompetenz des Stadtordnungsdienstes ist. Wenn ein Fahrradfahrer durch eine Fußgängerzone fährt, und im Rollen ist, darf ihn der Stadtordnungsdienst nicht vom Fahrrad runterholen. Da hören die Kompetenzen des Stadtordnungsdienstes auf. Alles andere ist Freistaat und da müssen wir kommunizieren. Die Debatten müssen wir im Landtag führen. Sie können nicht Leuten erzählen, dass wir hier eine kommunale Polizei schaffen, die rechtlich überhaupt keine Möglichkeiten hat, das umzusetzen, was sie erzählen.
Wir sind jetzt hier nicht im Landtag.
Kurze Erwiderung. Und das ist eben genau falsch, was Sie hier transportieren. Nach dem Ordnungsbehördengesetz ist eine ganze Menge mehr für die kommunalen Ordnungsdienste möglich. Sie können in der allgemeinen Gefahrenabwehr mehr tun und sie können wesentlich mehr tun, als die Knöllchen verteilen. Sie können Identitätsfeststellungen machen, sie können im Gaststätten- und Gewerberecht kontrollieren, sie können
das
im Abfallrecht, sie können bei Ruhestörungen eingreifen. Und jetzt
das
mein Beispiel. Die Landespolizei würde sich wirklich dringlich wünschen, dass sie nur für das zuständig ist, wofür sie originär zuständig ist. Verbrechensbekämpfung und Verbrechensvorbeugung und Sicherung. Und der kommunale Ordnungsdienst, der ist in der Hauptsache für all die Sachen nach dem Ordnungsbehördengesetz zuständig. Jetzt nenne ich Ihnen ein Beispiel. Wenn mir die Polizei sagt, sie wird in der Nacht 10-mal gerufen zu einer Ruhestörung, dann ist sie da nur subsidiär zuständig. Eigentlich müsste das der kommunale Ordnungsdienst tun. Und genau an dieser Stelle könnte man die Polizei entlasten, damit sie ihre originären Aufgaben macht, die ja gar nicht bestritten sind, sondern sich wirklich um die Verbrechensbekämpfung und um die Sicherheit auf ihrer Schiene kümmert.
Dass ein bisschen mehr Polizei auf den Straßen uns auch helfen würde.
Dafür haben wir ja gesorgt im Landtag. Da haben wir genug Initiativen
Sie haben dafür gesorgt, dass es weniger Polizisten wurden. Eine neue
die Zahlen von 2009, da war die Kriminalitätssituation keinerwegs vergleichbar mit heute.
Die vergesse ich nicht, weil da sind Sie für verantwortlich.
Na, ich bin nicht verantwortlich.
Doch, Positionen sind klar geworden. Wir haben Argumente sind genannt.
Und Sie waren ja wohl auch in der Koalition mit beteiligt, ne? Also das wollen wir mal gar nicht ausblenden.
Ich als Person war nicht beteiligt.
Sie waren Landesvorsitzender der SPD.
Nee, das war ich zu Zeiten der Großen Koalition nicht. Also der Zeit, wo ich es war, haben wir Polizei aufgestockt.
Kommen wir zurück zu Erfurt,
das ist bitte schön.
Kümmern wir uns um die Zukunft von Erfurt,
ja, ich weiß,
das wird viel wichtiger.
Noch Kultur, das haben wir kümmern uns um die Zukunft.
Na, wir reden über die Zukunft und über die Kultur abschließend noch. Kultur ist ein wichtiger Faktor in der Stadt. Es ist für die Ausstrahlung wichtig, für eine lebenswerte Stadt, was ein kulturelles Umfeld ist. Da reden wir nicht nur über das Theater, sondern über die Kulturförderung als solche. Frau Walzmann, wir haben den großen Platz aus Stahl und Glas, eine schöne Oper und Theater, es gibt die Subkultur, es gibt eine reichhaltige kulturelle Szene. Was wären Ihre Schwerpunkte als Oberbürgermeisterin, wenn Sie es werden würden?
Ich würde viel mehr dafür tun, dass wir auch mit den Pfunden wuchern, die wir haben, die historischen Erinnerungskulturen unserer Museen, die wirklich fantastische Angebote auch haben, die aber darunter leiden, dass die Kuratorenstellen nicht alle besetzt sind, dass das Kulturkonzept, das ja gute Ansätze hat, aber leider mit der Realität nichts zu tun hat, das muss novelliert werden, dass wir viele Akteure der Breitenkultur haben, die einfach mehr Planungssicherheit sich wünschen. Auch eben Haushalte, die nicht erst in der Mitte des Jahres kommen, sondern die müssen für ihre Planung wissen, was ihnen auch an Unterstützung zuteil wird. Ich könnte mir durchaus da ein bisschen mehr Unterstützung vorstellen, nicht nur finanziell, sondern eben auch einfach in der Zurverfügungstellung von Räumen. Und auch Kultur muss Querschnittsaufgabe sein. Kultur ist nicht alleine in der Kulturdirektion verortet, sondern Querschnittsaufgabe. Ich sag mal, die
das heißt, in allen Dezernaten,
in den Dezernaten mehr Verständnis für Aktionen, für öffentliche Auftritte. Auch die Unterstützung von Stadtteilfesten, wo früher die Kulturdirektion Mitveranstalter war, die eben vielen Kleinkünstlern auch ermöglicht hatte, aufzutreten, wo heute die Voraussetzungen für die organisierenden Interessengemeinschaften so sind, dass sie erstmal 2.000-3.000 Euro an Genehmigungsbeiträgen auf den Tisch legen müssen, dass sie überhaupt kein Geld mehr haben, Künstler zu engagieren oder kleinere Honorare zu zahlen. Also mehr Bewegungsspielraum. Und das Landesmuseum, sage ich mal, das wäre für mich sehr wichtig, dass da wirklich sich auch was entwickelt.
Auf dem Petersberg?
Wenn dieses Angebot da ist, dann muss man es schnellstens umsetzen. Schade genug, dass es zur Buga nicht da sein wird. Ich frage mich, was dann der Anziehungspunkt sein kann. Ich glaube mal, wir haben so viel Kultur zu präsentieren, dass das durchaus über ein Landesmuseum, die Geschichte der Thüringer, aber auch die Museen, die wir haben, besser auslasten könnte und in Zusammenhang mit einer besseren Einbeziehung der Breitenkultur auch in städtische Projekte. Früher hat die Breitenkultur davon profitiert, dass große städtische Kulturprojekte veranstaltet wurden. Da ist inzwischen Fehlanzeige. Die gibt es nicht mehr. Den Glockentag oder viele andere Dinge. Ja. Und die sind aus dem Budget wahrscheinlich rausgestrichen. Bei mir kämen die wieder rein.
Ja. Auch nicht Entgegnung. Ich glaube, wir müssen oder nur in Teilen. Ich glaube, wir sind im Bereich der institutionalisierten Kultur sind wir sehr breit aufgestellt. Und da geben wir auch richtig viel Geld aus. Und es ist die letzten Jahre ja auch mehr geworden. Wenn man schaut, was da an Erinnerungsorten, an Museen dazugekommen ist, ja, in den letzten Jahrzehnten. Die alte Synagoge, Erinnerungsort Topf von Söhne, vieles mehr. Das gab es ja vor 10 Jahren nicht. Das muss ja auch betrieben werden und bezahlt werden. Wir geben für die Betreibung des Theaters zum Beispiel oder auch der Museen richtig viel Geld aus. Das muss auch so bleiben. Also wir können an der Stelle nicht großartig kürzen, weil sonst bricht Qualität weg. Und wenn man es gibt einfach eine Dinge im Leben, wenn man da die Eintrittspreise nehmen würde, die man nehmen müsste, um kostendeckend zu arbeiten, geht kein Mensch mehr hin.
Also Kultur ist Subventionsgeschäft.
Kultur, also jedenfalls diese Form von Kultur ist Subventionsgeschäft.
Aber
andere Dinge sind auch Subventionsgeschäft. Also auch eine Straßenbahn würde nicht fahren, auch die Bäder würden nicht fahren, wenn man die Preise, also Bäder fahren eher selten, ja. Bäder könnten nicht geöffnet werden, wenn man die Preise nehmen würde, die man
nehmen müsste. Aber
ich bin noch nicht ganz fertig, Herr Rose. Ja. Was ich auch als extrem wichtig betrachte, und das habe ich rausverhandelt, dass das Landesmuseum auf den Petersberg kommt. Wir reden dort über Investitionen, Defensionskassane zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Ja, es wird erst 2024 soweit sein. Aber allein die Tatsache, dass wir dort die Zusage haben, dass es so kommen wird, dass die Summen seitens des Freistaats investiert werden und dass es auch betrieben wird durch den Freistaat, ist, glaube ich, ein Segen für die Stadt und speziell für den Petersberg. Was wir tun müssen, wir müssen im Bereich der Soziokultur auch mehr Geld in die Hand nehmen. Wir hatten dort vor drei Wochen eine Diskussionsrunde, alle Kandidaten, alle waren sich einig, dass wir da mehr machen müssen. Da ist sogar eine Summe im Mund genommen worden, ich glaube von 200.000 Euro. Das müssen wir einfach in den Haushalten verankern, um auch die vielen, vielen kleinen Projekte, Initiativen noch besser zu unterstützen. Ich glaube, darauf wird es in nächster Zeit ankommen. Das ein oder andere Mal vielleicht auch Verwaltung ja ein bisschen offener gestalten, möchte auch deutlich sagen, die meisten Dinge funktionieren in der Linie auch gut. Der Kulturlotse ist auch erst vor einigen Jahren geschaffen worden.
Ja, aber Sie haben 12 Jahre Zeit gehabt, Herr Bausewein, also das zu tun, was Sie jetzt gerade für die Zukunft verkaufen, und Sie haben es in der Vergangenheit nicht realisiert. Das ist wie bei vielen Dingen.
Warum gab es denn eigentlich vor 12 Jahren keinen Kulturlotsen, Frau Walzmann? Hätten Sie doch, Sie sind doch seit 25 Jahren Kreisvorsitzender der Union.
Seit 12 Jahren unterstützen können. Ich habe genug Initiativen eingebracht.
Ja, das merke ich.
Und immer ausreden, das, was einem gerade genehm ist, das funktioniert nicht. Einfach, was haben Sie getan, um die Soziokultur besser zu stellen?
Ich hätte doch eben gesagt,
Sie haben die Frau Reesmer eingespart, eine Stelle in der Kulturdirektion, die
der Soziokultur. Der Kulturlotse ist geschaffen worden, den gab es früher nicht. Unabhängig davon werden wir schauen müssen, dass man in zukünftigen Haushalten dort mehr noch verankert.
Die Position ist klar geworden. Noch ein paar wenige Sätze bitte zum Thema Verkehr. Begegnungszone, verkehrsberuhigte Innenstadt. Wir platzen aus den Nähten. Alle wollen mit dem Auto in die Innenstadt. Geht ja irgendwie so nicht. Da braucht die Stadt ein Konzept. Frau Walzmann, ist es die Idee einer verkehrsberuhigten Innenstadt, wo man vernünftig atmen kann, wo sich tatsächlich viele Verkehrsmittel begegnen, eine fahrradfreundliche, fußgängerfreundliche Stadt, wo man mit dem Kinderwagen, mit Menschen auch durch die Stadt laufen kann, ohne umgefahren zu werden, ist eigentlich eine gute Idee, oder?
Die Idee ist gut, aber bisher sehe ich die Ausführung eben mit großen Fragezeichen, weil weder genügend Parkplätze da sind, um zu ermöglichen, dass man auch an die Innenstadt weiter rankommen kann. Von den versprochenen Parkhäusern sehe ich bis jetzt nur eins in der Entwicklung, zwei stehen noch aus. Und ich sag mal, wenn wir unsere Innenstadt lebendig halten müssen, dann ist eben die Voraussetzung, dass man sie auch erreichen kann. Da gehört für mich auch eine Kombination zwischen Park- und Ride-Plätzen, Parkplätzen im Innenstadtgürtel, eine gleichberechtigte wirklich Chance, dass man auch über Fahrradwege die Innenstadt erreicht. Barrierefreiheit, ich meine, die EFAG hat ihre Hausaufgaben gemacht mit den barrierefreien Einstiegsmöglichkeiten, wo die Stadt verantwortlich ist. Bei Bussen sind die Hausaufgaben noch lange nicht gemacht. Da ist die gesetzliche Frist versäumt worden. Aber auch eben die Voraussetzung zu schaffen mit City-Tickets, Angebote zu machen, dass man, wenn man nur ein oder zwei Strecken mit der Straßenbahn fahren will, vergünstigt zu fahren. Es fehlt ein Gesamtkonzept. Und ich sag mal, bis solange das Gesamtkonzept nicht da ist, ist meine Aussage, würde ich die Begegnungszone, wie sie jetzt ist, aussetzen. Dieses Gesamtkonzept entwickeln, da gehört auch die Parkraumvorstellung für den außerhalb des Rings vorhandenen Parkplätze dazu. Und vor allen Dingen würde ich diejenigen, die betroffen sind, Anwohner, City Management, also die Innenstadthändler, diejenigen, die sich durch die Stadt bewegen,
die da wohnen,
an einen Tisch nehmen. Und da gehören nicht nur die Verkehrsplaner auf der anderen Seite dazu, sondern gehören auch die Stadtentwickler mit dazu, um ein abgestimmtes Konzept für die Stadt zu entwickeln.
Was ist mit Begegnungszone? Hakt das oder?
Also erstmal ÖPNV. Wir sind die Stadt in Deutschland mit der zweithöchsten ÖPNV-Nutzung. Wir haben hervorragend ausgebautes Stadtbahnnetz und das merkt man auch an den Nutzungszahlen, die deutlich hochgehen. Ja. Und das sieht man auch daran, dass wir jetzt die neuen Straßenbahnen, die wir anschaffen, dass es längere Züge sein werden, damit wir auch mehr Leute unterbekommen. Also da läuft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Was Radwege angeht, da haben wir einen Ausbauplan. Ja, da haben wir Nachholbedarf. Das ist gar keine Frage. Aber ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da gab es in Erfurt 5 Kilometer Radweg. Das war der damalige Karl-Marx-Allee hin und zurück. Heutige Magdeburger Allee. Sonst gab es keinen Radweg. Mittlerweile liegen wir bei über 170 Kilometer. Begegnungszone, ja, weitere Umsetzung.
Okay, und Herr Bausewein, ich muss jetzt abbrechen. Wie hoch ist Ihr Wahlkampfbudget gewesen?
80.000.
80.000. Frau Weißmann, wie viel Geld haben Sie investiert?
Ich habe das bis jetzt nicht zusammengerechnet.
80.000 von der Partei das bekommen? Oder haben die,
glücklicherweise der Löwenanteil von der Partei. 60.000 von der Partei.
Wollte man sagen, Sie zahlen dazu? Was haben Sie? Ist ordentlich Geld unterwegs bei Ihnen? Sie reden nicht über Zahlen?
Ich rede nicht über Zahlen, weil ich die Ihnen nicht konkret sagen kann. Und
zwei Sätze, warum war Marion Walzmann?
Weil ich ein besseres Konzept für die Stadt mit den Bürgern gestalten will.
Warum Sie nochmal, Herr Bausewein?
Weil ich, glaube ich, die letzten 12 Jahre einen guten Job gemacht habe. Erfurt hat sich entsprechend entwickelt und ich bin trotzdem noch nicht fertig und würde gerne eine Verlängerung haben für 6 Jahre.
Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sportlich geblieben sind. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns am 15. April wieder. Tschüss.
Freue ich mich drauf.
Na, Wahnsinn.